Zigzag nicht gewesen wäre, dann würden sich jetzt manche von euch wahrscheinlich umschauen. Also, wo ist die Person im weißen Kleid? Wo ist der im Anzug? Gut, das Fahrrad am Anzug. Ah, aber so ein Hochzeitskleid hat niemand an. Habe ich es noch verstanden?
So, jetzt hat es gehen. Tipptopp. Ja, man könnte sich jetzt fragen, so einen Text über die Liebe, den hört man doch sonst auf Hochzeiten. Danke dir, Ruben, dass du das uns vorgetragen hast. Ich habe noch überlegt, ja, bringen wir jetzt einfach einen Teil davon, aber das ist so eine Passage, die muss man einfach ganz lesen, ganz hören, um das einordnen, um das einfach auch aufzusaugen. Es spricht für sich selber. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es falsch ist, den Text an einer Hochzeit zu bringen, gar nicht. Aber der Apostel Paulus, der den Brief geschrieben hat, den Korintherbrief, den ersten Korintherbrief und den zweiten, der hat definitiv nicht unbedingt an Hochzeiten gedacht, wo er diese Ziele geschrieben hat. Er hat das an die Christen in Korinth geschrieben. Was ist Korinth? Ist eine Stadt in Griechenland, gibt es sogar heute noch. Und damals ist Korinth ein wichtiges kulturelles Zentrum gewesen. Wirklich so ein absoluter Hotspot. Wer schon mal in Griechenland war, das liegt auf der Landbrücke zwischen Griechenland, also dem Hauptteil sozusagen, und der Halbinsel Peloponnes. Und wenn man so den Kontext vom ganzen 1. Korintherbrief im Kopf hat und das so in einem Guss liegt, dann versteht man, okay, es geht eigentlich nicht unbedingt um Hochzeiten. Wir schauen gerade an, warum. Sondern es geht um die Tatsache, dass die Herzenseinstellung, die Herzen der Korinther nicht von Gott verändert worden sind. Also es geht um Veränderung, vor allem in diesem Text. Sich zu verändern ist so eine Sache, oder? Es ist gar nicht so einfach, so praktisch aus eigener Willensstärke sich irgendetwas abzugewöhnen, irgendeine gute Routine aufzubauen. Es ist, ich stelle mir es so vor, wie so einen Gummiball. Es gibt doch da die Stressbälle, die man zusammendrücken kann. Die kann man so zusammendrücken und solange Druck von außen ist, bleibt es. Und sobald der Druck, und ich übertreibe es auf uns, sobald irgendein Druck von schlechten Konsequenzen oder so weg ist, macht es puff. Und man ist wieder zurück im alten Schema, wenn man das so mit Willenskraft versucht. Ich habe vor ein paar Monaten mal, ja, ich sage jetzt mal, ziemliche Rückenschmerzen gehabt, also nicht auf dem völligen Ende der Skala, aber doch so, dass es ziemlich lästig war im Alltag. So eine klassische Kombi aus zu wenig Bewegung, schlechte Haltung und Leana umtragen. Und wenn das so anfängt, dann wüsste man eigentlich, was du tust. Ja, erstens, man hätte früher sollen anfangen, sich zu bewegen. Und auf jeden Fall auch Übungen machen, zum Rückenmuskulatur zu stärken. Dann habe ich natürlich da die schlechten Konsequenzen gespürt. Oder? Ich habe Schmerzen gehabt. Ich wollte das jetzt mit Willenskraft angehen. Ich habe mir also so eine App runtergeladen, wo, ich weiß nicht, haben wir schon mal so eine Fitness-App installiert gehabt. Viele haben so Videos, die sagen, was man machen muss. Und dann bist du im Wohnzimmer und kommst dir ein bisschen blöd vor und bist da gecoacht von einer App. Und die macht einen Timer und sagt, jetzt kannst du 5 Sekunden Pause machen und jetzt machst du 1 Minute Planking und dann irgendwie nochmal eine Übung. Ja, habe ich gemacht, genau so lange, bis der Rücken weg war. Und dann, puff, Routine wieder hinaus und ja, 1-2 Monate später hat sich das Rücken wieder gemeldet und ich habe gedacht, da war doch was, ich habe doch irgendwann mal eine App installiert gehabt. Ja, es ist gar nicht so einfach, sich zu verändern aus purer Willenskraft heraus. Das Hohelied von der Liebe, wie das da heisst, im 1. Korinther 13, das ist schön an Hochzeiten, das kann man immer wieder mal lesen. Ich kann mich gerade erinnern, Dorina hat mir das, als wir uns kennengelernt haben, im 2010, hat sie mir das als Briefli geschrieben. Und ich habe damals die Stelle noch nicht gekannt. Ich war völlig geflasht, dass so etwas Tolles in der Bibel steht. Aber neben anderen tollen Sachen natürlich. Und der Kontext von Korinth, der Weltstadt voll aktiver Leute, voll talentierter Leute, begabter Leute, visionäre Leute, Leute, die andere inspirieren. Da ist so viel Potenzial da, aber man spürt raus, irgendwie das Herz von ihnen ist nicht, die haben es nicht zugelassen, dass Gott das verändert. Schauen wir es uns mal an. Vielleicht noch als Vorerklärung, wenn man etwas beschreibt, dann hat man ja die Möglichkeit, ich sage einfach, wie es ist. Ich sage zum Beispiel, das Kreuz ist aus Holz. Oder ich sage, was etwas nicht ist. Ich kann sagen, das Kreuz ist nicht aus Metall, das Kreuz ist nicht aus Gummi. Und so kann man sich langsam antasten. Und jetzt schauen wir uns mal zwei Punkte an. Erstens, ein verändertes Herz haben ist nicht unbedingt das Gleiche wie ein erfolgreicher geistlicher Dienst. Ich weiss, das wird ein bisschen kompliziert, aber wir schauen uns an, was es heisst. Die Korinther, die haben sich wahnsinnig für die Gabe interessiert, Geistesgabe. Talent, das sie auch hatten, das sie bekommen haben, wo sie im Glauben waren, oder wo sie ja schon vorher hatten. Und die haben das eingesetzt. Und jetzt kann man sich fragen, von dem Resultat, das sie hatten, wo sie all diese Gaben eingesetzt haben und Talent, kann man aus dem heraus schliessen, dass sie ein völlig verändertes Herz hatten? In Vers 2, da sagt der Paulus etwas Spannendes, da sagt er, wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten und nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, und Korinther, die haben gern die Gaben gehabt, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Ziemlich eine Ansage. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, also die Gabe, dass ich durch ein Wunder kann, von Gott etwas offenbart bekommen oder prophezeit bekommen. Oder wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind, ich alle Erkenntnis besitze. Das ist in diesem Kontext zu verstehen, im Sinne von, wenn ich Einsicht habe in die Bibel und ich verstehe, um was es geht und ich kann das auch lehren. Oder wenn ich Glaube im höchsten, nur denkbaren Mass habe, wo Berg versetzt. Also ich glaube, er beschreibt da nicht so, ich sage es mal ganz salopp, so den 0815-Glauben, sondern so einen ganz starken, visionären Glauben, wo ja, wenn man so zurückschaut in der Geschichte, hat es viele Leute gegeben, die einen wahnsinnigen Glauben hatten, ein wahnsinniges Vertrauen auf Gott. Allein in dem Vers 2, das sind ja 13 Vers, übrigens keine Angst, man geht nicht jeden detailliert durch, eher so die erste Hälfte, da listet er so eine ganze Palette von herausragenden Talenten, von herausragenden Gaben auf. Und wir behalten noch mal im Hinterkopf, in Korinth versammelt sich die Visionärsten, die Talentiertesten, die Begabtesten. Und Christen in dieser Gemeinde haben die Gaben gehabt. Und jetzt, das ist schon Kapitel 13, es geht vorher um die Geistesgaben und wie man damit umgeht. Und dann sagt er, hey, schaut, auch wenn ihr das alles habt, wenn ihr die tollsten Talente habt und die einsetzt, aber ihr die Liebe nicht habt, dann ist das alles nichts. Wenn die Talente, die Skills, sagen wir mal, wenn Kopf und Hand am Machen ist und am Tun und es passiert etwas Tolles, aber das Herz nicht dabei ist, ohne Liebe im Herz, dann ist es nichts wert. Unglaublich. Wir wissen ja ganz allgemein gesprochen, das ist ja nichts Neues, dass auch begabte, talentierte, berühmte Menschen, die tolle Sachen können, die herausragend sind, durchaus auch schlechte Menschen können sein. Also Leute, die, ich sage jetzt mal, irgendwie ganz talentierte Sportler sind, muss nicht unbedingt heißen, dass es gute Personen sind. Muss es nicht heißen. Nur passiert es dann manchmal so in unserer Gesellschaft, dass man dann den schlechten Charakter ein bisschen rausholt, indem man sagt, ja, okay, es ist nicht so der angenehmste Zeitgenosse, aber er kann ja das immerhin gut und drücken wir das Auge zu, vielleicht auch zwei, wir lassen es so stehen. So funktioniert es vielleicht in der Welt, aber nicht im Königreich von Gott. Und genau von dem redet Paulus. Sagen wir es mal ganz geistlich, jetzt mal so auf mich bezogen, auf das, was ich so mache, Tag ein, Tag aus. Auch wenn einer der talentierteste Prediger ist und ein super Theologe, aber wenn er gleichzeitig eifersüchtig, bösartig, unbeherrscht ist, sich über das Unrecht freut, was bringt dann noch die tollste Predigt? Das hat keinen Wert. Man kann also von diesen Talenten und von den Gaben, die ja die Korinther wirklich hatten, nicht darauf schliessen und sagen, ah, der kann das, dem sein Herz ist wahrscheinlich voller Liebe. Es kann sein, muss aber nicht sein. Es kann sich so langsam den Gedanken einschleichen, hey, ich mache doch so viel Tolles, ich mache doch so viel Gutes. Gott muss zufrieden mit mir sein, wenn ich mich investiere, was auch schon bewegt worden ist durch mich. Und dann kann es passieren, dass man sich ein bisschen falsch einschätzt, dass man denkt, ah, mein Herz ist eigentlich mehr verändert, als es eigentlich ist. Warum? Manchmal kann es sein, dass man das ständige Machen, das Aktivsein, der Aktivismus, was ich mit Gabe und Talent schon erreicht habe, mit dem verwechselt von meinem Herz, das auf der Basis von Liebe funktioniert, von Gottes Liebe. Das war ein Aspekt. Schauen wir uns noch einen anderen an. Und auch das wieder. Oh, hoppla. Okay, da habe ich eine Folie ausgelassen. Der zweite Punkt ist, Liebe ist nicht gleich moralische Disziplin. Ich habe übrigens sehr lange studiert, wenn man diesen Punkt ausdrücken könnte, dass es nicht so, wie könnte man das ein bisschen eleganter ausdrücken, ein bisschen simpler. Moralische Disziplin. Ich erkläre es gerade, was damit gemeint ist. Der Paulus geht nämlich weiter in Vers 3. Da sagt er, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen lasse, aber keine Liebe habe, dann nützt es mir nichts. Seinen eigenen Besitz den Armen abzugeben, sein Leben zu opfern, wenn er davon redet, sich am lebendigen Leib verbrennen zu lassen, ist das sehr wahrscheinlich gemeint, dass man für seinen Glauben stirbt. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir eigentlich in der Minderheit sind, dass man ja, seinen Glauben darf ausleben und nicht verfolgt wird. Und zu dem Zeitpunkt ist der Paulus an vielen Ecken auch verfolgt worden. Und Leute sind auch gestorben. Ja, der Besitz der Arme abgeben, das Sterben für das, was man einsteht, das haben schon die griechischen Philosophen toll gefunden. Das ist eine richtige Tugend, das ist etwas Löbliches. Und so gut das auch ist, man kann all das machen, man kann Geld abgeben, man kann das machen, man kann dort mithelfen und das unterstützen. Du fragst, was ist die Herzenseinstellung dabei? Was motiviert mich? Und das sagt Paulus, wenn nicht Liebe das ist, was dazu motiviert, dann nützt es nichts. Ja, was sagt jetzt Paulus, man soll das alles nicht machen? Man soll nicht irgendwie ein Werk unterstützen, das etwas Tolles macht oder etwas dazu beitragen, dass Armut reduziert wird oder so? Nein, das sagt er natürlich nicht, aber einfach das praktisch so als Warnsignal. Achtung, man kann diese Sachen alle machen, aber überprüft euer Herz. Macht ihr es mit Liebe? Schauen wir noch den Vers 1 an, wir gehen ein bisschen retour. Dort sagt er, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong, oder eine lärmende Pauke. So, das muss man erst den Kontext erklären. Was hat das jetzt mit dem dröhnenden Gong zu tun? Der dröhnende Gong, die lärmende Pauke. Die Kultur, wo die Korinther drin waren, das war eine griechische Kultur. Sie haben die Götter angebetet, die wir auch heute noch kennen, zu Zeus etc. Und zum diesen Göttern die Ehre bringen, um sie sagen wir mal, beeindrucken, sind sie durch die Strassen gezogen und haben offenbar auf so Gong rumgehauen, haben viel Lärm gemacht, haben gepaukt, um praktisch die Götter beeindrucken. Und der Vergleich bringt Paulus. Er sagt, schau, wir können all die tollen Sachen machen für Gott. Und es kann auch wirklich tolle Wirkung haben und auch viel, wie soll man sagen, viel Wirkung wie so ein Gong. Ich meine, das hörst du. Kann man überlegt, irgendwie, heute könnte man das irgendwie mit einer Vuvuzela gleichsetzen. Man kann all das machen, man kann in diesen Sprachen reden, das wäre das Thema für sich natürlich. Man kann viel Erkenntnis haben und so weiter. Aber wenn die Liebe nicht da ist, dann bringt auch das nichts. Es ist genauso witzlos, wie draussen rumzulaufen mit einem Gong und einfach viel Lärm zu machen. Es macht viel Aufsehen, aber schlussendlich vergeht es auch wieder, es ist nutzlos. Ist die Frage, warum mache ich es dann? Mache ich es wegen mir? Tue ich mich ins Zentrum stellen? Das heisst, ich zuerst und dann die anderen? Liebe hingegen heisst, andere ins Zentrum zu stellen und zu sagen, nein, du zuerst, ich als Zweites. Mich ins Zentrum stellen heisst, meine Bedürfnisse sind wichtiger als die anderen oder die von anderen. Und Liebe heisst, hey, deine Bedürfnisse sind mir wichtiger als meine eigenen. Es ist möglich, gegen aussen aufopfern zu sein, selbstlos zu wirken und doch innen drin das eigentlich für sich selber zu machen, damit man sich gut fühlt. Und jetzt gehen wir weiter, was ich so stark an dieser ganzen Passage finde. Also es ist vieles, aber eins davon finde ich, dass er so unglaublich konkret ist. Er theoretisiert nicht gross rum, sondern man kann es wirklich man kann das richtig konkret anpacken. Und zwar in den Vers 4 bis 7, ich habe da mal eine Liste mitgebracht, wie sich Liebe ausprägt. Ich lese jetzt nicht alles vor, was Liebe ist, was Liebe alles macht, aber es ist sehr viel. So sieht, könnte man jetzt sagen, so sieht Verhalten aus, wenn das Herz von einer Person von Gott verändert worden ist, wenn das Betriebssystem, wenn man so will, von dem Herz auf Liebe basiert, auf Windows-Liebe, nein, weiß ich nicht. Aber wisst ihr, was ich meine, oder? Dass Liebe im Zentrum ist von all dem Handeln. Die Liebe ist geduldig, freundlich, ist nicht eifersüchtig, prahlt nicht, ist nicht eingebildet. Und jetzt fragen wir uns, Moment, wie war das bei den Korinther gewesen? Und dann sehen wir, bei den Korinther ist oft leider recht das Gegenteil der Fall. Sie sind ungeduldig miteinander, sie sind teilweise auch eifersüchtig, sie streiten sich und so weiter. Man könnte es noch weiter aufzählen. Und warum? Weil der Fokus von innen aufs Äußere ist. Man könnte jetzt vielleicht sagen, der Fokus auf Fake sein. Ich denke, im Alter von Social Media kann man das irgendwie noch ein bisschen besser nachvollziehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, wo man gegen aussen präsentiert und von dem, was eigentlich drin los ist. Die Korinther haben sich abgemüht, aus Willenskraft heraus, wie so einen Stress-Gummiball, das zusammenzudrücken. Sie haben sich Mühe gegeben, sie haben die Talente versucht auszuleben, die Gaben, sie haben sich versucht zu verändern. Und dann haben sie irgendwann gedacht, hey, ich verdiene das eigentlich alles. Ich verdiene das. Ich habe doch auch so viel aufgegeben. Ich investiere mich. Und dann irgendwann kann es passieren, dass das ganze System wie ein Kartenhaus in sich zusammengeht. Was machen wir dagegen? Jetzt, wenn du so die Liste anschaust, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe mir dann überlegt, was würden Menschen, die dich gut kennen, über dich sagen, wenn sie so die Liste anschauen? Wenn du jetzt da deinen Namen reinsetzen könntest du dann, und die Person würde durchgehen, also der Raphael ist geduldig, ja, der Raphael ist freundlich, der Raphael ist nicht eifersüchtig, wir sind erst Punkt 3 und dann gehst du durch und denkst so, oh, okay. Und wenn es jemand anders macht, die Aussenansicht ist meistens, je nachdem, kann das noch ein bisschen härter ins Gericht gehen, als wenn man es selber macht. Dann denkst du, boah, schwierig, das alles Es ist so viel. Aber wie kommen wir dazu, so ein verändertes Herz zu haben und so eine Liebe zu haben in uns drin? Jetzt, wenn man so den Text liest, was nicht im ersten Moment auffällt, der Paulus sagt nicht, schaut, Liebe besteht aus dem und dem und dem. Und wenn du eine liebende Person willst sein, dann musst du diese Liste da versuchen zu erfüllen. So. Vielleicht 80% versuchst du zu erfüllen, viel mehr ist vielleicht nicht realistisch oder nicht. Hätte er können machen, macht er aber nicht. Und je mehr man so darüber nachdenkt, so am Anfang so mit geduldig, freundlich, ja, jawohl, finde ich, je länger, je mehr ändert die Beschreibung von der Liebe, das ist etwas, was man empfinden kann, zu etwas, was eigentlich mehr an einer Person entspricht. Liebe hofft immer, Liebe glaubt in jeder Lage, Liebe erträgt alles, Liebe freut sich, wenn Wahrheit siegt. Finde ich gerade irgendwie die Beschreibung die richtig, hey, er beschreibt eigentlich eine Person. Und ich glaube, es gibt mindestens zwei Gründe, warum der Paulus das nicht macht, dass also es praktisch so eine Checkliste ist, dass wir ihn erfüllen, dann sind wir liebende Personen. Und zwar, dass Liebe tatsächlich eine Person ist. Liebe ist nicht nur eine Person, nicht nur eine Liste von Prinzipien, die man abhaken kann, die man anschaut und versucht umzusetzen, sondern es ist so eine aktive Kraft, eine aktive Kraft, die wirkt. Man kann sie nicht von 0 auf 100 erlernen, so aus dem Stand raus, wenn du im Leben noch nie etwas von Liebe gehört hast oder noch nie Liebe empfangen hast, durch Eltern oder was auch immer. Wie will man da aus dem Stand raus zu einer perfekt liebenden Person werden? Das ist eine völlige Überforderung. Schon kleine Babys wie die Elis müssen geliebt werden, sollen geliebt werden, aufgehoben werden, umarmt werden, gedrückt. Und wenn sie jetzt nicht Liebe lernen, ist es umso schwieriger, das auch später dann auch zu können weiterzugeben. Jemand muss dich aufnehmen, jemand muss dich lieben. Jemand muss dich mit Liebe erfüllen, dass du das wiederum kannst weitergeben. Liebe ist eine aktive Kraft, die von einer Person kommt. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Woher bekommen wir die Liebe? Wo bekommt man die Liebe, die so umfassend ist wie die Liste vorher, damit ich ganz ausgefüllt werde? Ich sage, bekommen wir die von den Eltern? Wäre auch eine extreme Herausforderung für die Eltern, das immer umzusetzen. Und überhaupt, man hat es ja nicht in der Hand, weil ich familiäre Vergangenheit mitbringt. Die einen haben es liebender erlebt, die anderen weniger lieb. Und auch wenn es ganz, ganz, ganz tolle Eltern gibt, die werden es auch nicht schaffen, das 100% zu erfüllen. Und auch wenn, irgendwann würden sie sterben und dann hört die Liebe auf, weil es die Person nicht mehr gibt auf dieser Welt. Oder man könnte sagen, okay, Eltern ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, vielleicht Partner, Ehepartner. Das kann man sich im Gegensatz zu den Eltern immerhin aussuchen. So hat man ein bisschen mehr in der Hand, was angeht. Aber hey, auch da, völlige Überforderung. Das sind auch alles nur Menschen. Man könnte sagen, der Erste, der sagt, er kann das 100% erfüllen. Nein, nicht wer für den ersten Stein. Liebe als Erstes oder so. Es ist einfach eine völlige Überforderung, das aus dem Stand rauszumachen. Und gleich, also mir geht es so, ich finde das wahnsinnig toll, was ich lese in diesem Hohelied der Liebe. Ich sehne mich danach, so eine Liebe in mir zu haben, zu spüren. Und wer hat Paulus wohl im Kopf gehabt, als er diese Ziele verfasst hat? Ich denke, wie hätte er all das können schreiben, ohne nicht vor Augen praktisch Person von Jesus Christus zu haben, wo kurz vor dem Tod am Kreuz. Und behalten wir nochmal die Liste im Auge oder im geistigen Auge, wo er kurz vor dem Tod geschrien hat: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Liebe erträgt alles, Liebe hofft immer. Oder der Verbrecher, der neben Jesus hängt. Der eine verspottet ihn und der andere, kurz vor dem Tod, hat wahrscheinlich wenig Hoffnung oder gar keine Hoffnung mehr gehabt in seinem Leben. Und Jesus verspricht ihm, hey, bald wirst du mit mir im Paradies sein. Die Liebe hofft auch da immer. Und sie wird mit Jesus nach dem Tod sogar noch besser. Denn die Liebe vergeht niemals, die Liebe hört niemals auf. Das sind wir beim Segensvers von der Elis. Auch wenn alle anderen Gaben und Talente, die Paulus dann sagt, irgendwann werden Erkenntnis und das wird keine Funktion mehr haben, aber die Liebe, die wird bleiben. Jesus ist am Kreuz gehangen, seine Freunde haben ihn verraten oder sie sind weggerannt, sind abgehauen. Die noch um ihn stehen, sind Soldaten, die ihn verspottet, die ihn schlönt. Er hätte das alles nicht machen müssen und trotzdem hat er Stand gehalten, er hat durchgehoben für den grössten Liebesakt in der Geschichte. Er hat alles erträgt in Liebe, bis es so weit war und er gesagt hat, es ist vollbracht. Ich habe die Strafe für eure Sünden, für das, was zwischen Mensch und Gott steht. Ich habe das für euch erträgt, Liebe, erträgt alles. Wie liest du jetzt den Text von 4 bis 7? Und ich habe jetzt bewusst das Wort Liebe ersetzt durch das Wort Jesus und durch die zwei Wörter Jesus Christus. Und ich wollte dich ermutigen, lies den Text, wenn du vielleicht nochmal durchgehst, in Stille. Lesen zuerst als die Liebe von Jesus, was er für uns gemacht hat, was er für dich parat hat, wo er dir die Hand entgegenstreckt. Du kannst wirklich die Vers 4 bis 7, kannst einfach das Wort Liebe ersetzen durch Jesus Christus. Und du wirst noch staunen. Und darum mache ich dir Mut, lass dein Innere, die Leere, die du vielleicht in deinem Herz hast, aufdecken, lass dein Herz von ihm verändern, lass es zu, von seiner Liebe durchtränken von dieser, jemand hat es mal beschrieben, als in dieser Liebe baden, damit es auch ein Weg kann sein, wie du dann mit anderen Leuten umgehst. Und zwar jetzt nicht, denken wir nochmal an den Gummiball, nicht, indem man das mit weiss nicht was einer Kraft versucht, krampfhaft irgendwie zusammenzudrücken, sondern es ist nur aus der Liebe von Jesus möglich, geduldig zu sein. Es ist nur aus der Liebe von Jesus möglich, nicht nachzutragen auf Dauer, zu vergeben, zu vergeben auf Dauer. So ein paar Mal schafft man es vielleicht, aber irgendwann denkt man, so jetzt langt es aber. Und Jesus hat immer und immer wieder vergeben. 7 mal 70 mal. Immer die Hoffnung behalten. Immer die Hoffnung behalten. Und da hat Jesus seinen Jüngern mal etwas gesagt, er hat gesagt, schaut, an was werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid? An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und doch kannst du nur in dem Maß lieben, wie du auch selber die Liebe aufnimmst. Und darum ist die Frage an dich heute Morgen, wie geliebt, was würdest du sagen, wie geliebt fühlst du dich von Jesus? Oder wie fest lässt du das zu, ist eigentlich mehr die Frage. Ist er eine Person mit netten Ideen? Oder du glaubst, aber hast so mit dieser Liebe noch nicht so Kontakt gemacht? Oder du hast auch mit Jesus sonst noch nicht viel los, nicht viel zu tun gehabt? Da wollte ich dir doch Mut machen, den Tag heute als Gelegenheit zu nehmen, um einfach staunen über die Quellen von der Liebe, die wir dürfen drin baden und uns durchtränken lassen, unser Herz verändern lassen und unseren Charakter verändern lassen. Was würdest du sagen, wachsest du in der Liebe? Ein erfahrener Prediger hat mal die Frage gestellt, liebst du mehr als vor 2 Jahren? Ich will mich fast nicht trauen zu stellen, aber ich denke, das ist eigentlich eine mutige Frage, ja, dass man sich das mal so konkret überlegt. Und Achtung, das ist jetzt nicht ein Aufruf zum moralischer Sein, zum eben mit dem Stressball rumlaufen, sagen, ich muss, sondern es ist ein Aufruf zum Jesus kennenlernen und einfach seine Nähe zu suchen, bei ihm aufzutanken, sich von seiner Liebe erfüllen lassen, wo dein Leben kann verändern kann. Amen. Ich will noch beten mit uns. Ja, Jesus, was für ein unglaublicher Text. Ja, es hat mich einfach auch wahnsinnig demütig gemacht, all die Talente und Gaben zu sehen, die da aufgelistet sind. Und dann heisst es, und ohne Liebe wäre das doch alles nichts wert. Und so sind wir dir einfach dankbar, Herr, dass du für uns gestorben bist, dass du uns unendlich liebst, dass du jeden von uns genau gleich liebst. Nicht einen mehr oder weniger. Und so wollte ich dich einfach bitten, Herr, dass du unser Herz veränderst, dass wir das auch zulässt, dass du uns begleitest, dass du uns führst und uns einfach immer, immer mehr auf dieser Glaubensreise auch aufzeigst, was es heisst, ein Herz voll Liebe zu haben und so zu handeln. Ja, für das bitten wir dich. Amen.